Guten Tag, ich möchte alle herzlich begrüßen zu dieser Bibelklasse. Heute kommen wir zu Matthäus 22 und lesen gleich die Verse 34 bis 46. Und wir halten uns gerade vor Augen, wir sind hier immer noch am Dienstag vor Karfreitag. Dieser Tag wird ganz besonders ausführlich beschrieben im Neuen Testament, in den Evangelien. Und es ist so, in Matthäus 21, ab Vers 20, beginnt dieser Dienstag. Dann eben Kapitel 22, wo wir jetzt am Ende lesen. Dann geht es weiter, Kapitel 23, 24, 25. Das ist alles Dienstag vor Karfreitag. Der Herr war den ganzen Tag über im Tempel und wurde konfrontiert mit verschiedenen Gruppen des Judentums, die ihn massiv angriffen. Und der Herr ist auf alle diese Argumente und Angriffe eingegangen, hat sie beantwortet und auch widerlegt. Und jetzt schauen wir uns noch die letzten Gespräche an diesem Dienstag an, eben ab Vers 34. Und vielleicht möchte ich noch vorausschicken, wir sollten dabei noch Hebräer 13 vor Augen haben, dann haben wir einen viel größeren Gewinn beim Lesen dieser Verse. Und zwar in Hebräer 12, wo es ja heißt, dass der Herr Jesus, in Vers 2, wegen der vor ihm liegenden Freude die Schande des Kreuzes erduldet hat. Und dann lesen wir in Vers 3, darf ich bitten, dass jemand vorliest.
Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet.
Also, hier werden wir aufgerufen, den Herrn Jesus zu betrachten. Und genau das machen wir, wenn wir diese Verse jetzt lesen. Wie hat er reagiert auf diese Widersprüche? Also mit Widerspruch ist hier gemeint, dass sie gegen ihn gesprochen, gegen ihn argumentiert haben. Und das ist etwas ganz schwer zu ertragendes, nicht wahr? Das kennen wir alle. Aber wenn wir auf den Herrn Jesus schauen, dann haben wir hier eben eine Hilfe, damit ihr nicht ermüdet, indem ihr in euren Seelen ermattet. Also wenn man gefühlsmäßig, emotional, ermattet, nicht mehr kann, das hilft auf, den Herrn Jesus anzuschauen, wie er damit umgegangen ist. Bitte, Christian.
Matthäus 22, Abvers 34. Als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, versammelten sie sich miteinander. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzesgelehrter, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte: Was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr, indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße? Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen.
Danke, zunächst mal bis hierhin und dann fahren wir weiter mit Kapitel 23. Wir haben also nach all diesen Angriffen noch einen Angriff. Und zwar durch einen Gesetzgelehrten. Vers 35. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem Gesetzgelehrten und einem Schriftgelehrten?
Er hat die Halacha gelernt.
Also die Halacha, die lernen auch die Schriftgelehrten. Also die Halacha, das sind die Bestimmungen im Judentum, die für alle verbindlich sein sollten. Also die Bestimmungen, wie man die Gebote der Tora, das Gesetz des Mose, im Alltag genau im Einzelnen umsetzen muss. Die sind eben durch die Bestimmungen, rabbinischen Bestimmungen, die man Halacha nennt, festgelegt. Aber du willst schon das Richtige sagen. Aber wir müssen das ganz genau ausdrücken.
Ja, die Gesetze um die Gesetze herum, die hat er gelernt.
Ja, nicht nur gelernt, sondern ein Gesetzgelehrter, der kann also halachische Bestimmungen festlegen. Ein Schriftgelehrter ist einfach einer, der die Schrift ausgezeichnet kennt und eben rabbinisch geschult ist. Aber ein Gesetzgelehrter, das ist eben ein Rabbiner, der noch mehr Macht hat. Der kann also die Auslegung und die Umsetzung von einzelnen Gesetzen festlegen. Und nach dem muss man sich ausrichten. Darum, das ist also nicht irgendjemand, nicht irgendein Schriftgelehrter, sondern eben ein Spezialist für Halacha. Übrigens, Halacha, das kommt von Halach, gehen, wandeln. Also das ist die Bestimmung über den Wandel im Judentum. Und wer 1. Petrus 1 im Kopf hat, der merkt gerade, da gibt es eine ganz direkte Verbindung. Petrus sagt den Erlösten, und zwar spricht er im 1. Petrusbrief zu Juden, nämlich im ersten Vers des Briefes sagt er, er richtet sich an die von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien. Das heißt, Zerstreuung, Diaspora, griechisch, das ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Er schreibt an Juden und ihnen sagt er in 1. Petrus 1, Vers 18, Christian,
1. Petrus 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken.
Hier geht es um Erlösung. Um Erlösung durch das Blut. Aber wovon sind wir erlöst nach dieser Stelle? Da heißt es nicht, erlöst von unseren Sünden, wie anderswo. Oder errettet vor der Verdammnis, sondern wovon sind wir erlöst, sagt er?
Wie? Eitlen von den Vätern überlieferten Wandel.
Ja, und jetzt übersetzen wir Wandel zurück, dann gibt es Halacha. Also erlöst von eurer Eitlen, das heißt auch holen, von den Vätern der früheren Generationen überlieferten Halacha. Und da geht es Petrus natürlich ganz speziell darum, um den Missbrauch, der eben gemacht wurde bei der Auslegung, dass die Rabbiner über das, was das Wort Gottes sagte, hinausgegangen sind. Immer wieder. Und zwar ganz bewusst. Zum Beispiel im Talmud wird erläutert, man müsse um die Gebote einen Zaun errichten. Und mit diesem Zaun meint man, man muss die Gebote quasi enger auslegen, strenger auslegen, als was das Gebot eigentlich meint. Und damit will man sicherstellen, dass man garantiert nicht das eigentliche Gebot übertritt. Aber dadurch ist eben vorgegeben, ständig geht man über das, was eigentlich gesagt wird, hinaus. Und das kann unglaubliche Auswüchse haben. Eben, da steht in der Tora, man soll das Böcklein nicht in der Milch seiner Mutter kochen. Nun, dieses Gebot wurde gegeben, um eben darauf aufmerksam zu machen, wenn man bewusst die Muttermilch benutzt, um das Junge in der Muttermilch zu verkochen. Das sollte nicht geschehen. Aber dann hat man sich gesagt, ja gut, Was ist aber, wenn man eben zu Mittag Fleisch gegessen hat und dann eben auch noch ein bisschen Milch, dann kommt das im Magen zusammen. Aber das könnte ja sein, dass die Milch, gerade die Milch ist von der Mutter, von dem Fleisch, das man gegessen hat. Und dann hat man daraus abgeleitet, ja, dann dürfen wir eben nicht mehr Fleisch und Milch gleichzeitig essen, sondern da müssen so und so viel Stunden Abstand sein. Und dadurch ist das Gesetz entstanden, dass man strikte trennt zwischen Fleisch und Milch. Aber das führt dann auch dazu, dass man sich sagt, ja gut, aber unser Besteck und unser Geschirr, ja, das wird ja nie so ganz sauber. Da könnten also immer noch gewisse Resten an Fleisch dabei sein. Und wenn man das benutzt dann für den Moment, wo man eben Milchprodukte isst und kein Fleisch, dann kommt das doch zusammen. Also muss jede jüdische Hausfrau zwei verschiedene Bestecke und Geschirr haben. Eines für Fleischnahrung, eines für Milchnahrung. Aber das war natürlich nicht gemeint mit diesem Gebot, wie das in der Tora steht. Und so wird immer weiter eben ausgedehnt. Ein anderes Beispiel. Gerade vor ein paar Jahren war das, hat ein Rabbiner, der halachische Autorität hat, gesagt, man darf in Jerusalem nicht mehr Wasser trinken vom Hahnen am Passafest. Warum? Ja, damals war das noch so, eben vor Jahren, jetzt hat man das Wasserproblem anders gelöst, indem man Meerwasser umwandelt in Trinkwasser. Aber früher hat man eben vom See Genezareth das Wasser geholt. Und es gibt, obwohl es eigentlich verboten ist zu fischen, die Unart, dass gewisse Leute eben doch fischen im See Genezareth mit Brot. Und dieses Brot ist natürlich mit Sauerteig. Und am Passa darf man eben nichts mit Sauerteig essen. Also könnte es ja sein, dass in absolut eben nicht mehr feststellbaren Dosen im Trinkwasser noch etwas Sauerteig vorhanden ist. Und darum, man darf nicht mehr Wasser trinken vom Hahn. So geht das weiter. Und jetzt versteht man eben, wenn hier gesagt wird, erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel. Noch ein letztes Beispiel. Vor dem Passa muss man allen Sauerteig aus allen Häusern entfernen. Das ist die Gelegenheit für richtigen Frühlingsputz. Hat auch Auswirkungen gehabt in der Antike auf die Pest, nämlich, dass man die Pest vermeidet. Die Mäuse und Ratten, die Übertrager sind von dem Pestbakterium, also von der Pestlaus, die eben das Bakterium von Pest auf sich trägt, die werden angezogen durch Speisereste, überall irgendwo da im Haus. Und durch diesen sauberen Putz wird das eben auch gerade noch verhindert. Ja, und so hat Gott gesagt, aller Sauerteig muss rausgetan werden. Und dann sagt man sich, das ist doch ein Problem. Irgendwo vielleicht in der Bibliothek gibt es noch Überreste von einem Brötchen, das jemand eben mal da gegessen hat. Und das hat man übersehen. Was können wir machen, um da sicher zu sein? Also, der Rabbi im Quartier kommt vorbei und kauft allen Sauerteig auf, den es noch haben könnte im Haus. Obwohl man sich ja Mühe gegeben hat, alles zu säubern. Und dieser Rabbi, der dann im Besitz ist von allem Sauerteig, der verkauft das dann an einen Araber. Ja, also so hat man sich das ausgedacht. Wie kann man das machen? Und es wird jedes Jahr wird das so durchgeführt. Und jetzt versteht man, warum er eben sagt, von eurem eitlen, von den Vätern überliefenden Wandel. Wir merken, es geht einfach weit, weit über das Wort Gottes hinaus und wird dann schlussendlich abstrus. Und Petrus sagt, ihr seid erlöst worden. Durch das Blut Christi von dieser Halacha. Das heißt, der Herr Jesus ist gestorben, um uns auch von Bestimmungen und eben Lasten, die Menschen aus religiösen Gründen uns auferlegen wollen. Und das hat natürlich gewaltige Auswirkungen, nicht wahr? Wenn jemand denkt, der vielleicht im Katholizismus aufgewachsen ist und sich überlegt, welche Zwänge wurden mir von Kind auf auferlegt? Das und das und das und das. Und das findet man nirgends in der Schrift. Und wenn man sich dann davon löst, kann das sein, ein feines Gewissen ist da vielleicht verletzt. Aber das hat man mir so beigebracht und das war doch so immer und man hat das immer so gemacht. Und diese Stelle kann helfen. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid. Von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Der Herr Jesus ist auch dafür gestorben. Ja, also das war so ein kleiner Exkurs, einfach ausgehend von dem ein Gesetzgelehrter fragte. Und in welche Gesinnung hat er gefragt? Ja, Vers 35, nicht wahr? Er versuchte ihn. Also es war nicht eine aufrichtige Sache. Und Christian hat das auch ziemlich mit süßen Worten vorgelesen. Ja, das drückt aber genau das aus, was eben dahinter stand. Er spricht den Herrn ehrenvoll an mit Lehrer. Das wäre zurückübersetzt Rabbi. Welches ist das große Gebot in dem Gesetz? Und das hängt mit folgender Sache zusammen. Im Judentum hat man sich immer und immer wieder beschäftigt, wie kann man die Gebote, die Hunderten von Geboten in der Tora, wie kann man die auf den Punkt bringen? Also ganz ähnlich wie in der Physik, ja, wo man sucht nach der Weltformel, von der man alle anderen Formeln in der Physik ableiten kann. Die haben wir eben noch nicht gefunden. Aber man ist auf der Suche. Wie könnte man die Physik quasi auf eine Formel reduzieren und alles andere ist dann nur noch die Ableitung davon? Ich war bei vielen Gesetzen ist es so, da kann man alles mit Ableitungen herleiten und andere Dinge wieder ableiten, aber eine Formel, die alles zusammenfasst. Und ah, du würdest sagen, 1. Mose 1, Vers 1, im Anfang Gott. Hillel, ein großer Rabbi, um 20 vor Christus, hat gesagt, was dir unliebsam ist, das tue auch deinem Nächsten nicht. Das ist die ganze Tora, also Tora ist Gesetz. Das andere ist ihre Auslegung. Also er wollte das auf diesen Punkt zurückführen. Und der Herr Jesus spricht ja davon in der Bergpredigt, nicht wahr? Dass eben wir den anderen eben nicht Dinge antun, die wir selber auch nicht wollen. Ja, die sogenannte goldene Regel. Ein anderer Rabbi, Bar Kappara, er lebte um 220 nach Christus. Aber man muss eben denken, auch spätere Rabbiner, die haben ja gelernt von den früheren. Also das heißt nicht, dass das das erste Mal diese Idee war. Man liest es im Talmud, im Traktat Brachot 63a. Da steht, Bar Kappara hat öffentlich vorgetragen, welches ist der kleinste Abschnitt der Schrift, in welchem alle wesentlichen Bestimmungen oder an welchem alle wesentlichen Bestimmungen der Tora hängen. Und hat gesagt, Sprüche 3, Vers 6. Schlagen wir mal auf. Sprüche 3, Vers 6. Also er sagte nicht, wie Andreas 1. Mose 1, 1, A, sondern Sprüche 3, Vers 6. Bitte, Christian.
Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade.
Schön. Schön, der Versuch, ja. Aber es gibt auch andere. Rabbi Simlai. Um 250 hat in Tanchuma zu dem Buch Richter, Schoftim, hat Folgendes gesagt. Mose hat uns 613 Gebote gegeben. Und man hat diese Hunderten von Geboten versucht zusammenzufassen, was ähnlich ist, zusammen katalogisiert und kommt dann auf 613 Gebote. Mose hat uns 613 Gebote gegeben. David hat sie runtergebrochen auf 11. Psalm 15. Schauen wir mal an, was König David beschreibt in Psalm 15. Verse 2 bis 5. Es geht dort um die Frage, wer hat ein Recht, auf den Tempelberg zu gehen? Und da wird erklärt, Vers 2.
Der Rechtschaffene wandelt und geht... Eins.
Ja.
Herr, und? Wer darf in deinem Zelt weilen? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Der Rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Nicht verleumdet mit seiner Zunge, kein Übel tut seinem Gefährten und keine Schmähung bringt auf seinen Nächsten. In dessen Augen der Verworfene verachtet ist, der aber die ehrt, die den Herrn fürchten. Der hat er zum Schaden geschworen, es nicht ändert. Der sein Geld nicht auf Zins gibt und kein Bestechungsgeschenk nimmt gegen den Unschuldigen. Wer solches tut, wird nicht wanken in Ewigkeit.
Ja, das waren 11 Bestimmungen. Ich habe mitgezählt und ein Tipp, in meiner Bibel mache ich das so, ich nehme hier einen roten Stift und male nicht einfach alles an, sondern wandelt, das W, denn Lauterkeit wandelt, W. Und Gerechtigkeit wirkt, nur das W streiche ich an. Und Wahrheit redet, nur das R. Und dann nicht verleumdet, nur das N. Und so weiter. Und wenn ich den Psalm 15 auftue, tak, 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 ich sehe sofort alle Punkte, die König David eben da nennt und eigentlich so das Gesetz zusammenfasst. Ja, so strukturiert man seine Bibel und hat einen viel schnelleren Zugriff und auch eine Übersicht. Das sind nur so praktische Tipps, so nebenbei. Ja, und was sagt Rabbi Simlai noch? Er sagt, Jesaja hat es runtergebrochen auf 6. Jesaja 33, Vers 15. Ja, es geht hier um die Frage, wer im Kontrast zu den Sündern in Zion eben bestehen kann, wenn Gottes Gericht kommt, sein verzehrendes Feuer. Und da wird gesagt, wer bestehen kann.
Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressung verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg.
Ja, da habe ich auch einfach diese Verben, nur den ersten Buchstaben angestrichen. Und sofort habe ich die Struktur, die 6 Punkte von Jesaja. Und hier nebenbei gesagt, schon interessant, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Sehr hilfreich im Umgang mit DVDs und sonstigen Videos auf YouTube. Wenn Unrecht Unterhaltungscharakter hat, dann ist das nichts für uns. Wir müssen uns schon mit Ungerechtigkeit beschäftigen in dieser Welt. Und gewisse News und so müssen wir, um zu wissen, was und wie. Aber wir müssen aufpassen, sobald eben Gewalt Unterhaltungswert bekommt, und das ist im Film ganz wesentlich, und sogar in manchen christlichen Filmen, wird das Böse benutzt, um eben einen Unterhaltungswert reinzubringen. Ja? Und hier sagt das Wort, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen. Und es gibt nicht nur Gewalt als Böses, das dargestellt wird. Und all das Böse, das man darstellen kann, darf niemals Unterhaltungscharakter haben. Ja, das ist Jesaja. Und dann sagt Simlai, Micha hat es auf 3 runtergebrochen. Oh, der bekannte Vers, den muss man auswendig lernen. So schön. Micha 6, Vers 8.
Blättere nach dem Micha. Sechs, Vers 8.
Ja, genau.
Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir, als Recht zu üben und Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott?
Ja. Wunderbar. So fasst er zusammen das Gesetz. Also da habe ich Recht zu üben, verbale Kette, kennzeichnet, das R angestrichen, Güte zu lieben, verbale Kette, Güte lieben, demütig wandeln mit einem Gott, nur das D. Und schon findet man das sofort wieder zurück. Ja, und Amos, sagt er, hat es runtergebrochen auf 2. Amos 5, Vers 4.
Denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich und lebt.
2 Befehle. Gott suchen. Seine Gemeinschaft, seine Gegenwart, seine Nähe. Und dann als Befehl leben. Dann haben wir das wahre Leben ergriffen, wie das Paulus sagt im 1. Timotheus 6. Dass Timotheus das wahre Leben, dass die Gläubigen das wahre Leben ergreifen sollen. Sucht mich und lebt. Und dann sagt er noch, immer noch dieser Simlai, Habakuk hat es auf 1 runtergebrochen. Habakuk 2, Vers 4.
Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben.
Ja, es geht eben um den Satz, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und sagt, das ist die Zusammenfassung des Gesetzes. Aber in dem Römerbrief, Römer 1, Galater 3, Hebräer 10, wird das zitiert, um gerade zu zeigen, das ist der Kontrast zum Gesetz. Beim Gesetz geht es um Tun. Und der Mensch kann aber nicht durch dieses Tun gerechtfertigt werden vor Gott, weil niemand in der Lage ist, das Gesetz aus seiner eigenen Kraft heraus zu halten. Und darum bleibt die Zuflucht, die uns Habakuk zeigt, dass der Mensch eben durch Glauben gerechtfertigt wird. Und der Römerbrief baut dann auf diesem Satz, Römer 2, Vers 4, der eben gerade vom Gesetz hinführt zu dem Messias. Durch den Glauben an ihn, an den Herrn Jesus, wird man vor Gott gerecht gesprochen und wird dann eben auch von dem Fluch des Gesetzes befreit. Ja.
Hat nicht der Herr Jesus aber diese Frage schon lange beantwortet?
Ja, eben gerade hier.
Matthäus 7, Vers 12.
Ah, Wir schlagen auf, Matthäus 7, Vers 12. Ja, diese Stelle meinte ich ja vorhin mit der goldenen Regel, aber ist gut. Schlagen wir das nur auf und lesen das.
Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten.
Ja, also das ist eigentlich das Gleiche oder ganz ähnlich, was Hillel gesagt hatte. Ja? Ja, diese Stelle meinte ich. Und der Herr macht klar, das entspricht dem Gesetz. Aber jetzt kommt eben noch eine ganz besondere Zusammenfassung, die der Herr Jesus gibt. Und das hat diesen Nomikos tief beeindruckt. Also diesen Spezialist für Halacha. Nämlich der Herr Jesus, jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 22, 34 bis 40, sagt zwei Gebote, die fassen alles zusammen. Das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen. 5. Mose 6. Und das zweite Gebot aus 3. Mose 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da haben wir eben das Gesetz so zusammengefasst, viele Gebote richten sich an das Verhalten des Menschen Gott gegenüber. Und viele Gebote dem Nächsten gegenüber. Und das ist eigentlich, kann man sagen, die perfekteste Zusammenfassung der Tora. Und der Herr Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das hängt, wenn man das zurückübersetzt auf Hebräisch, Talui, ist genau das, wie in der rabbinischen Literatur gesprochen wird, über wie fasst man zusammen, woran hängt das ganze Gesetz. Ja. Ich habe ja Bar Kappara zitiert aus Brachot 63a, und dort sagt er ja, dieser Abschnitt von Sprüche 3, Vers 6, an dem hängen alle Bestimmungen der Tora. Wieder dieser Ausdruck, hängen. Und das sage ich nur aus dem Grund, um zu zeigen, wie präzise die Evangelien formuliert sind. Ich meine, man muss sich denken, klar sein, die liberale Theologie, wie sie in den Landeskirchen ganz üblich ist, die geht davon aus, die Bibel ist nicht Gottes Wort und die Evangelien sind gar nicht authentisch und nicht von Matthäus, das Matthäus-Evangelium nicht von Matthäus, Markus nicht von Markus und so weiter geschrieben, sondern das seien so spätere Erfindungen der Kirche. Gar nicht authentisch. Diese Leute haben überhaupt kein Verständnis für die Tiefe des Wortes Gottes und wie tief die Evangelien genau im ersten Jahrhundert und genau in der jüdischen Kultur damals und auch in der Art zu sprechen, verwurzelt sind. Und wenn man das beachtet, dann merkt man, das ist alles authentisch. Das ist genau so von Matthäus beschrieben, wie es eben geschehen ist. Und an solchen Details allein kann man das schon erkennen. Ja, aber das ist etwas ganz Besonderes, was wir jetzt hier haben. Nach diesem Dienstag, wo der Herr so massiv angegriffen worden ist, durch Widersprüche von den Sündern, die er gegen sich erduldet hat, und er ist nicht ermüdet. Bis zum Schluss willig jedem die Antwort gegeben. Und jedes Mal ist die Antwort einfach fantastisch, überwältigend. Und die Feinde können einfach nichts mehr sagen. Und auch hier, und da ist der Herr eben uns ein Vorbild, um solchen Widerstand zu ertragen und eben auch nicht einfach sagen, das stimmt nicht, sondern er hat immer genau begründet, warum, wieso, so und so. Und das wird uns auch eben gelehrt in 2. Timotheus, können wir kurz aufschlagen. Timotheus 2, Vers 24 und 25.
Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit.
Ja, also, nicht streiten. Das muss wirklich oberstes Gebot sein, wenn man diskutiert kontrovers mit anderen Leuten. Und der Herr hat nicht gestritten. Aber er hat genau das gemacht, was hier eben steht, gegen alle milde sein. In all diesen Antworten merkt man seine Milde. Und wir haben auch schon gesehen, er hat zum Teil Gleichnisse gebraucht, um das, die Wahrheit ein bisschen indirekter zu sagen, dass sie nicht ganz so heftig an sie herankam. Und lehrfähig war er. Also er hat begründet. Man kann nicht einfach sagen, nein, stimmt nicht, und das ist so, und das, das bringt gar nichts. Man muss begründen anhand von Schriftstelle und Schriftstelle, wie es ist, lehrfähig sein und duldsam. Das hat der Herr gemacht. Wenn man denkt, da kommt dieser Gesetzgelehrte mit einer bösen Absicht, ihn zu versuchen. Und trotzdem geht der Herr darauf ein. Das zeigt diese Eigenschaft duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis. Das ist ja immer die Hoffnung. Und nach dieser letzten Frage, eben mit der Versuchung, da wollen wir noch Sprüche 30, Vers 19 aufschlagen. Dort geht es um vier ganz außergewöhnliche Wege. Und da haben wir einen Zusammenhang zu unserem Abschnitt. Sprüche 30, Vers 19.
Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einem Mädchen.
Ja, also vier besondere Wege. Der Weg des Adlers am Himmel. Erstaunlich, dass ein so schwerer Vogel so erhaben in den Höhen fliegen und segeln kann. Und der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres ist auch erstaunlich. Ein Schiff, das so schwer ist, kann auf offener See schwimmen und bleibt oben auf. Natürlich, alles können wir physikalisch erklären, aber trotzdem, trotz der Erklärung, es bleibt jedes Mal wunderbar, wenn man einen Adler sieht, wie der fliegt und sich von der Thermik dann rauf hochholen lässt. Grandios. Und beim Schiff genauso. Es ist immer erstaunlich, das sinkt nicht. Und dann eben auch der Weg eines Mannes mit, besser wäre, zu einer Jungfrau. Das ist der erstaunliche Weg, wie Gott die Herzen von einem Mann und einer Frau zusammenführt. Und dass die dann beide wollen. Ich war, wenn der eine will und sie nicht, das ist nicht so etwas Besonderes. Aber dass es bei beiden dann der Funke da ist. Und da sagt eben Agur, das ist ein Weg, den ich nicht verstehe. Aber jetzt geht es mir darum, der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Das ist erstaunlich. Nicht wahr? Eine Schlange hat keine Beine. Und trotzdem kann sie sich auf dem Felsen fortbewegen. Es gibt bei den Schlangen vier Fortbewegungstechniken. Schlängeln, gerades Kriechen, Seitenwinden und die Ziehharmonika-Bewegung. Und die Schlange kann das anwenden, wo es nötig ist. Also das Schlängeln, wo die Muskeln drücken sich beidseitig von kleinen Gegenständen ab, Steinchen, Ästchen, das ist das Übliche im Dschungel. So gehen die Schlangen. Aber das gerade Kriechen, das ist wichtig in Spalten und in Röhren. Da können sich Schlangen auch fortbewegen. Und das ist dann eben ein ganz periodisch verlaufende Wellen von Kontraktionen, die machen das möglich. Die Schlange kommt durch eine Röhre durch. Da kann sie ja nicht so schlängeln wie im Urwald. Und dann das Seitenwinden, das ist typisch in der Sandwüste. Und da kann sie so ganz eigenartig sich so seitlich fortbewegen mit ganz wenig Berührungsstellen. Und dann gibt es eben noch die Ziehharmonika-Bewegung. Da wird der hintere Teil an sich in engen Schleifen angezogen und dann streckt er sich vorne wieder aus. Und dann zieht sie den Schwanz wieder nach. Ja, diese vier. Und eben dank dieser Fähigkeit kann die Schlange eben auch auf dem Felsen mit diesen Seitenwinden kann sie sich fortbewegen. Sie kann sie nicht eindrücken. Ja? Und was auch noch speziell ist, bei diesen vier Wegen, es sind Wege, bei denen keine Spuren hinterlassen werden. Adler, das Schiff, ganz kurz schon, nachher ist es wieder weg. Auf dem See sieht man nicht mehr, dass da ein Schiff durchgegangen ist. Und bei Mann und Frau ist das auch so, ganz versteckt. Und dann vielleicht an der Hochzeit erfährt man noch, wie das eigentlich gekommen ist. So ganz, ganz verschlungen, ja. Und dann eben auch bei der Schlange auf dem Felsen, es gibt keine Spuren. Aber der Fels bedeutet in der Bibel immer wieder Christus. 1. Korinther 10, Vers 4. Der Fels aber war der Christus. Und die Schlange, ein Bild von Satan. Und es ist so erstaunlich, dass Gott das erlaubt hat, in Matthäus 4, dass der Teufel den Herrn Jesus versuchen durfte. In der Wüste, auf dem Berg, auf der Zinne des Tempels. Das ist eigentlich unerhört. Aber der Teufel konnte keine Spuren hinterlassen. Der Jesus sagt in Johannes 14 am Schluss, der Fürst dieser Welt kommt und hat nichts in mir. Er hat keinen Anknüpfungspunkt. So wie die Schlange auch nicht einen Anknüpfungspunkt hat auf dem Felsen. Bei uns hat der Satan immer einen Bundesgenossen, weil wir die böse, sündige Natur, die uns ständig Vorschläge macht, was wir falsch machen könnten, die haben wir in uns, ja? Und spüren das auch tagtäglich, aber wir müssen nicht darauf eingehen, die Sünde in uns verleugnen, uns der Sünde für tot halten, sagt Römer 6. Also nicht reagieren. Aber der Jesus hatte das nicht und darum konnte er sagen, er hat nichts in mir. Und so konnte der Satan keine Spuren hinterlassen. Und der Teufel hat nicht nur dort in Matthäus 4, bevor der Herr Jesus öffentlich begonnen hat zu predigen, versucht, sondern immer wieder. Und jetzt haben wir hier nochmals eine. Benutzt er diesen Nomikos, diesen Halacha-Spezialisten, um den Herrn zu versuchen. Und es gibt keine Spuren. Und er hat keinen Angriffspunkt gehabt. Und wir haben schon gesehen, in Vers 34, als aber die Pharisäer hörten, dass er die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Eine Gruppe nach der anderen hat er zum Schweigen gebracht. Und jetzt versucht es noch einer. Und mit dem war wirklich Schluss. Nach diesem kommt niemand mehr. Die sind wirklich alle an diesem Dienstag erledigt worden. Also nicht erledigt worden, indem sie beseitigt sind, sondern sind alle ruhig gestellt, zum Schweigen gebracht, wie es Vers 34 heißt. Und dann haben wir ab Vers 41 noch die Tatsache, dass der Herr selber jetzt eine Frage stellt. Jetzt stellt er noch eine Frage und kriegt keine Antwort. Und diese Antwort ist das rabbinische Judentum dem Herrn schuldig geblieben bis heute. Wenn er kommen wird auf den Wolken des Himmels und seine Füße stehen werden auf dem Ölberg, dann wird die Frage beantwortet werden. Wenn sie auf ihn schauen werden, den sie durchbohrt haben, wie Sacharja 12, Vers 10 sagt. Aber ab da bis dann nicht beantwortet. Und was ist die Frage? Können wir es kurz zusammenfassen?
Der David, der Messias war ein Nachkommen von David, aber David nennt ihn wohl eigentlich von ihm abstammt.
Genau. Also die Frage des Herrn, wie könnte man die mit noch anderen Worten vielleicht umschreiben? Worauf will der Herr hinaus?
Wer hat die höhere Stellung, David?
Wer hat die höhere Stellung, David oder der Messias? Christus hier meint einfach Messias. Er sagt ja, was denkt ihr von dem Christus? Also was denkt ihr über den Messias, wer er ist? Und der Jesus weist darauf hin, im Psalm 110, die Rabbis sind sich ja im Klaren darüber, Psalm 110 spricht von dem Messias. Und David spricht dort zu dem Messias und sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn und nennt den Messias meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Oder unter deine Füße. Ja, und die Frage hier zielt auf Folgendes ab. Das pharisäische Judentum war geprägt von der Auffassung, wenn der Messias kommt, wird er ein normaler Mensch sein. Er ist nicht Gott. Aber wenn ich das so sage, das rabbinische Judentum war geprägt davon, will ich eben andeuten, das war nicht überall so. Also im rabbinischen Judentum findet man auch die Hinweise, dass man verstanden hat, der Messias muss auch Gott sein. Also in den rabbinischen Schriften, ich könnte es zeigen, darstellen, da, wird klar, dass zum Beispiel im Buch Sohar wird gefragt, wie können drei eins sein? Das kann man nur verstehen durch den Heiligen Geist. Also ist die Dreieinheit Gottes ist im Judentum bekannt. Aber wenn man mit orthodoxen Juden darüber spricht, sagen sie, nein, Gott ist nur eine Person. Aber dann kann man in ihren Schriften sagen, auch da ist die Auffassung anders. Oh ja. Und zum Beispiel in den aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments, in den Targumim, die hat man in jeder Rabbinerbibel. Neben dem hebräischen Text kommt der aramäische Text. Und dort wird der Name Yahweh, also der Ewigseiende, sehr oft oder vielen Stellen umschrieben mit Memra Dadonai, das Wort des Herrn. Und dieses Wort des Herrn wird von dem Herrn unterschieden. Das wird klar, es gibt zwei Personen. Zum Beispiel in der Geschichte Sodom und Gomorra sieht man, dass eben der Memra Dadonai, das Wort des Herrn, bringt Feuer von dem Herrn im Himmel herab. Das sind ja zwei Personen. Der Herr, also der Ewige, und das Wort des Ewigen. Und dieses Wort des Ewigen, kann man dann wieder in anderen Stellen zeigen, wird identifiziert mit dieser geheimnisvollen Person, die im Alten Testament genannt wird, der Engel des Herrn. In 1. Mose 16 kommt der Engel des Herrn zu Hagar. Und Engel, hebräisch Malach, heißt einfach ein Gesandter. Aber plötzlich wird dieser Gesandte des Herrn der Herr genannt, Yahweh. Und Hagar sagt, du bist ein Gott, der sich schauen lässt. Er ist Gott, er ist Yahweh. Aber er ist gesandt von Yahweh. Das ist eine andere Person, ja? Also, das Wort des Herrn ist die gleiche Person wie der Gesandte des Herrn. Und der Gesandte des Herrn ist die gleiche Person wie der Messias. Und der Messias ist die gleiche Person wie der Sohn Gottes. Psalm 2, Sprüche 30. Dieses Wissen ist da. Aber die Hauptsache, und auch heute im rabbinischen Judentum, geht man davon aus, der Messias ist ein normaler Mensch und Gott ist nur eine Person. Und darum sagt der Herr Jesus, was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist der? Und das weiß ja jeder im Judentum, der Messias wird Ben David genannt, der Sohn Davids. Wie Jeremia 23, Vers 5 sagt, ein Spross aus David. Er muss aus dem Stammbaum von David kommen. Also er wird ein Mensch sein. Aber dann sagt der Herr Jesus, warum sagt dann David zu dem Messias, mein Herr? Ich weiß, niemand von uns käme auf die Idee, seinen Sohn mein Herr zu nennen. Das geht jetzt gar nicht. Aber da sagt David, der Herr, also Yahweh, sprach zu meinem Herrn. Adoni. Wie kann er ihn Herr nennen? Das ist schon erstaunlich. Also der Sohn ist größer als der Vorvater. Und es kommt noch mehr dazu. Schlagen wir auf. Psalm 110. Ja, da lesen wir gerade Vers 1, next.
Spruch des Herrn für meinen Herrn. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde gemacht habe zum Schemel deiner Füße.
Ja, also hier steht ja zuerst der Herr, mit Großbuchstaben, sprach zu meinem Herrn. Der Herr, das steht auf Hebräisch, Yahweh, sprach zu meinem Herrn und da steht Adoni. Adon heißt Herr. Das ist die normale Anrede auch auf der Straße. Also wenn man Herr Levi antrifft, dann sagt man Shalom, Adon Levi. Aber was man nie sagen dürfte, ist Adonai Levi. Dann würde man sagen, Herr Levi, Sie sind Gott. Versteht man? Und jetzt könnte ja jemand sagen, ja, aber in der hebräischen Bibel hat man die Punkte so gesetzt, dass hier eben nicht steht zu meinem Herrn, zu Adonai, sondern Adoni. Aber das ist schon mal erstaunlich. Warum sagt David von seinem Sohn, er sei sein Herr? Wie geht das? Und dann muss man aber noch Folgendes dazu nehmen, Vers 5.
Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns.
Jawohl, der Herr zu deiner Rechten. Das ist ja der gleiche von Vers 1, der aufgefordert wird, setze dich zu meiner Rechten, nicht wahr? Und da steht in jeder hebräischen Bibel ersichtlich Adonai. Also Herr, so wie man Gott üblicherweise anspricht. Und da wird damit klar gemacht, dass der Messias Gott und Mensch in einer Person ist. Und da, diese Frage hat der Herr Jesus gestellt, wie kommt das, dass David ihn mein Herr nennt? Und im gleichen Psalm wird dieser Herr zu Rechten genannt Adonai. Und ihr sagt, er ist nur ein Mensch. Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Er hat alles beantwortet. Sie beantworten nichts. Und das werden sie beantworten müssen, wenn er kommt in Macht und Herrlichkeit. Aber wir machen jetzt zuerst Pause.